SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage, heute mit einem Ausflug an die Grenze und zu Geschichten, die mit der Grenze zu tun haben. Und zwar gehen wir nach Basel, genauer nach Basel-Burgfelden. Dort grenzt die Stadt an Frankreich. Dort verläuft die Grenzzone mit einer Kehrichtverbrennungsanlage, der psychiatrischen Universitätsklinik, dem Spielcasino und vielen Sozialwohnungen, wo Menschen aus sehr unterschiedlichen Ländern leben. In diesen Grenzraum führte im vergangenen Sommer ein sogenannter Audiospaziergang, den die Regisseurin und Schauspielerin Isabel Stoffel konzipiert hat und den Sie in der folgenden Stunde nachvollziehen können. Sie begegnen auf diesem Audiowalk Menschen, die noch immer auf der Flucht oder noch nicht ganz angekommen sind. Sie unternehmen aber auch Reisen in die Vergangenheit und finden da und dort sogar einen sprechenden Briefkasten. Widerhall an der Grenze. Hören Sie das Feature von und mit Isabel Stoffel und Christoph Keller.
In der Tram, eine Gruppe von Leuten, vielleicht 25 Menschen, tragen lose einen Kopfhörer um den Hals. Sie sind von der Kaserne Basel auf dem Weg an den Stadtrand, an die Burgfelder Grenze. Sie nehmen an einem Live-Audio-Walk durch eine unbekannte Nachbarschaft teil.
Kopfhörer anzuschalten und aufzusetzen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Audio-Walks.
Mein Ziel war, dass die Geschichten der anderen wie ein Spiegel sind für den Mensch, der zuhört. Dass man sich in diesen Geschichten erkennen kann oder auch unterscheiden kann. Aber sie werden für diesen Moment zu Teil deiner Wahrnehmung, zu Teil deines Daseins.
Ich warte kurz da hinten. Helfen sich die Menschen gegenseitig? Ich glaube, das kommt hin.
Ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Audiowalks ist die Leitstimme. Die Leitstimme wurde hier von Mona Petri gesprochen und auch geführt. Sie spricht nicht nur, sie ist vor Ort und führt die Menschen auf diesem Spaziergang durch das Quartier. Mona Petri ist eine ganz tolle Schweizer Schauspielerin. Was ich an ihr sehr mag, ist, sie ist auch eine politisch sehr engagierte Person.
Ich stelle Ihnen sehr gerne noch Ilana vor, unsere Tontechnikerin. Unsere Schaltzentrale, die Erbauerin von Iris und unsere Superwoman, die auf ihrem Rücken eine 20 Kilogramm schwere Autobatterie und vorn ein 10 Kilogramm schweres Schaltpult trägt. Ich warte kurz da hinten.
Wer diese kleine Reise an der Grenze entlang in voller Qualität hören möchte, der oder die soll sich jetzt bitte Kopfhörer anziehen. Es lohnt sich.
Begrüßen jetzt näher für die Ohren. Und Ihnen eine weitere Hauptperson vorstellen. Diese dunkelhaarige Schönheit vor mir. Das ist Iris. Und Iris ist ein binaurales Mikrofon. Das heißt, Iris hört Surround. Wenn ich also in Iris rechtes Ohr spreche, dann sollte das bei Ihnen auch auf dem rechten Ohr klingen. Und wenn ich in Iris linkes Ohr spreche, dann sollte das bei Ihnen links klingen. Falls es irgendwie
Iris ist eine Puppe, beziehungsweise ein Puppenkopf. In jedem Ohr hat Iris ein Mikrofon. Iris hat ganz feine Ohren. Hört unglaublich gut. Über den Ohren trägt sie sowas, es sieht aus wie ein Kopfhörer. Das ist ein Windschutz, damit diese Mikrofone auch gut funktionieren. Und Iris wird getragen von Mona Petri, von der Leitstimme.
Jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Ansage. Die Handys, die müssen auf Flugmodus oder aber ganz ausgeschaltet werden, weil wir sonst Interferenzen mit dem Ton haben.
Iris hört mehr als ein normaler Mensch.
Also die Handys blockieren sonst die Signale. Und da kommen
bei dieser Aufnahmetechnik mit dem binauralen System wird natürlich die Wahrnehmung ganz klar verschärft auf das Ohr gelegt, auf die auditive Wahrnehmung. Und das hat zur Folge, dass man gut zuhört. Das hat auch zur Folge, dass man ist in diesem Audiowalk auch gezwungen, einfach mal über eine Zeit den Menschen, die da auftauchen, zuzuhören.
So, herzlich willkommen am Stadtrand. In Basel ist das ja dann immer gleich die Landesgrenze. 300 Meter weiter in diese Richtung ist schon Frankreich. Das ist eine vom Tourismus selten besuchte, aber trotzdem sehr sehenswerte und interessante Gegend. Auf dem Gelände hinter mir soll in Kürze.
Es geht um Einzelpersonen und deren Geschichte. Diese Geschichten sind unterschiedlich. An der Grenze, an dieser französischen Grenze, leben Menschen mit Migrationshintergrund, die schon 26 Jahre in der Schweiz sind und andere, die erst seit einem Jahr da sind. Diese Geschichten werden gegenübergestellt, weil sie einfach ganz andere Bedürfnisse haben.
Diese zwei Türme, die Sie da sehen, das ist die Kehricht-Verbrennungsanlage. Das ist die älteste der Schweiz, sie wurde während des Zweiten Weltkrieges erbaut. Bis dahin wurde der Schweizer Müll einfach über die Grenze nach Deutschland geschafft. Aber als die Grenzen während des Krieges zugingen, waren die Schweizer gezwungen, sich eine eigene Anlage anzuschaffen. Das hat mir Herr Hanni erzählt. Herr Hanni ist Gärtner hier im Grenzgebiet seit Ende des Zweiten Weltkrieges und kennt sich sehr gut aus, vor allem mit der Geschichte der Gegend. Wir hören ihm zu.
1935 ist das ein Internierungslager für Gefangene. Früher hat das Arbeitslager geheißen. Wo Hitler in Frankreich marschiert ist, hat man ja die Grenze zu. Und die Leute, die dann geflüchtet sind, haben doch geschafft in diesem Arbeitslager. Die, die verfolgt sind durch Nazi, Juden.
Die Juden lebten in Baracken. Erst vor 2 Jahren wurden die letzten abgerissen.
In diesem Moment kommen 5 Kinder mit Migrationshintergrund mit einem Leiterwagen um die Ecke. Sie halten in einiger Entfernung vor der Gruppe an und beobachten uns.
Die hören sich schon wieder die Geschichte vom Gärtner an. Hey, ja, das sind die Plakette.
Wir gehen ein Stück weiter.
Und nach dem Krieg, wo sie dann einen anderen Namen gesucht haben, haben sie gesagt, ja, das ist jetzt nicht mehr Arbeitslager. Jetzt haben wir Unsinn, dann sagen wir einmal, das sind Milchsüppler. Das sind die, die in der Stadt obdachlos sind, Kloschare, Alkoholiker, Ölsoldaten. Ja, und sonst Leute, die irgendwie verschupft sind, aber die ältere Männer und so, die verdient sind. Wir haben damals ja gar nicht recht gewusst, was das ist am Anfang. Wir sind dann da geblieben. Wir haben vom liebsten Mensch bis zum Verbrecher da draußen gehabt. Und das sind die Leute, die bei uns ja, jeden Tag in der Landwirtschaft geschafft haben für das Bürgerspital im Miesbau.
Das hat uns der Gärtner gegeben!
Die kleine Rascha ist auf die Gruppe zugerannt, hat sie eingeholt und zeigt stolz Plaketten, die sie aus dem Leiterwagen genommen hat.
Arbeitslager Milch, Arbeitslager Znüni, Arbeitslager. Und mit diesen Plaketten wurden die Gefäße angeschrieben, mit denen der Essenstransport im Arbeitslager stattgefunden hat. Ich gebe sie mal durch, sie können sie sich gerne anschauen. Und zum Schluss bitte an Celine zurück, damit wir sie dann irgendwann Herrn Hanni, der sie uns geliehen hat, wieder zurückgeben können.
Die Etikette, die ich da habe, die sind aus Messing. Die sind an der Kasserole gehängt von der Küche im Arbeitslager. Die sind jeden Tag hin und zurück mit der Aufschrift, Arbeitslager, Znüni, Milch, Gemüse, Fleisch und so weiter. Ich habe jetzt nicht alle, aber das sind nur ein kleiner Rest aus dieser Zeit. Nicht?
Ich glaube, wir sind fähig, uns in die verschiedensten Realitäten hineinzudenken. Man muss nur ans Kino denken oder ans Theater, da macht man das eigentlich ständig. Und so war mein Ziel auch bei diesem Audiowalk, dass man Menschen anhört, die eine andere Geschichte haben. Und schließlich geht es immer um die großen Themen. Die großen Themen des Theaters sind wahrscheinlich Liebe, Tod und es sind nicht so wahnsinnig viele Themen, die uns alle beschäftigen.
Wo waren wir stehen geblieben? Wir gehen weiter. Auf dem Gelände hier unten befindet sich auch die psychiatrische Abteilung der Universitätsklinik und die Rehab. Im Volksmund wird das Gelände Milchsuppe genannt. Ich dachte zuerst, das ist irgendeine despektierliche Bezeichnung, die etwas mit dem Zustand der Bewohner der Wohnwerkstätten hier zu tun hat. Aber Herr Hanni hat mir dann erklärt, dass das ganze Gelände hier einem Bauern gehört hat, der außer dem Land nichts besaß. Und als er im Alter pflegebedürftig wurde, hat er mit der Stadt Basel vereinbart, dass er das gesamte Land der Stadt vermachen würde, wenn er dafür bis zu seinem Tod im Altersheim Pfrund jeden Abend einen Teller Milchsuppe zu essen bekäme. Nun ist der Bauer aber nach der ersten Milchsuppe gestorben Und so hat die Stadt Basel das ganze Land für nur eine einzige Suppe bekommen.
Es ist ziemlich amüsant, wer am Flughafen in Basel ankommt und von dort ins Zentrum der Stadt fährt, der durchdringt diesen Außengürtel der Stadt eigentlich zuerst mal. Also zuerst kommt er am Casino oder sie am Casino vorbei, ja, wo um das große Glück gespielt wird am Stadtrand. Dann an der Psychiatrischen Universitätsklinik. Auf der anderen Seite ist die Kehrichtverbrennungsanlage.
Hier unten.
Ja, dann kommt man immer mehr stadteinwärts.
Lassen Sie uns weitergehen.
Nach dem letzten Weltkrieg im Frühling, Berlin, das war ein Trümmerhaufen gewesen. Und die Schweiz hat das abgelehnt, dass wir in die Schweiz können, Mutter und ich, weil sie deutsch geworden ist. Durch erste Ehe. Meine Mutter war damals eine 30-jährige Frau, jung. Und dann hat meine Mutter gesagt, ah, wir gehen gleich in die Schweiz. Die hat ja gar nicht gewusst, wo die Schweiz liegt, wie weit das ist. Und dann sind wir losgeschumpelt in Berlin, nicht? Im Frühling 1947. Zum Glück war schön Wetter. Wir sind gelaufen, wir sind gefahren. In Deutschland war schlimm, über die Flüsse und so. Das war überall alles kaputt, die Brücken und so. Auch die Städte sind alle bombardiert und die Not ist so groß in der Stadt. Hat man nicht viel gefunden zum Essen oder so. Man ist nur über Land. Damals hat es fast keine Landkarte gegeben. Viele sind immer in Gruppen gelaufen und haben sich über dies und jenes informiert. Also, bei uns hat es keine Frau gegeben, die draußen nicht verwünscht hat, bis zur Großmutter. Nicht? Das müsst ihr also wissen nicht. Ja, das ist halt Flucht. Das gibt es ja heute auch alles noch. Es ist nichts Neues, was heute passiert. Wir sind viel nachts gelaufen in grossen Gruppen. Tag durch haben wir bettelt beim Militär, dass wir das Fressen gefunden haben an allen Ecken. Wir sind mager wie die Jagdhunde. Verstehe, aber wir sind, zum Glück sind wir gesund geblieben. Wo wir dann in den Süden gekommen sind von Deutschland, da hat es viel mehr Früchte gegeben. Wir sind dann in den Sommer reingekommen. Hat es da schon Früchte gegeben bei diesen Bauern. Und dann sind wir da schwarz über Grenzen da in Lörrach. Da haben sie uns geschnappt am Zoll. Die Polizei ist gekommen, der Zoll und so, und haben das abgeklärt mit meiner Mutter. Und nach zwei Tagen haben sie das Kopfdeckel wieder rausgekehrt. Die haben uns wieder rausgestellt, die Frau mit den zwei Kindern. Dann sind wir noch 14 Tage an der Renze oben gelungen. Dann haben sie die Mutter verhört. Dann sind wir abgeschumpelt. Ich bin damals 10-jährig, meine Schwester 6-jährig. Hin und zurück 5 Monate haben wir gehabt. Hin und zurück, nicht? Ja, das ist mit.
Details sind das, was uns in den anderen hineinblicken lassen. In diesen Beschreibungen mit dem Detail kann ich mir vorstellen, was es heißt, Hunger zu haben, was es heißt, dass die Füße wehtun. Und das ist ein ganz anderer Zugang. Es ist ein anderes Verständnis. Die Gruppe ist nun vor einen großen Wohnblock gelangt und guckt auf die Briefkästen, die anzeigen, wer da wohnt.
Die Geschichten und Hintergründe der Menschen, die hier wohnen, sind sehr unterschiedlich. Was allen gemeinsam ist, ist, dass sie in sehr herausfordernden Lebenssituationen stecken. Wenn man die Namen auf den Briefkästen anschaut, sieht man auch, dass die meisten Migrationshintergrund haben. Und es leben sehr viele Kinder hier.
Mona Petri lauscht mit der guthörenden Iris in einen Briefkastenschlitz hinein.
Hallo, ich heiße Chiara, ich rede Deutsch und Französisch. Meine Mutter kommt von Rwanda und ich bin aber noch nicht dort gewesen, noch nie.
Hallo, ich bin Elisa, bin 8 Jahre alt, komme aus Kosovo und bin in der Schweiz geboren. Ich will aus Kosovo etwas herbringen, die Familie aus Kosovo. Und aus der Schweiz traue ich etwas herbringen, die Mutigkeit aus der Schweiz. Hallo, ich bin Dasha und komme aus der Libanon und aus der Schweiz. Ich kann Arabisch und Deutsch. Ich bin 9 Jahre alt.
Ich bin Ishan. Ich bin 9 Jahre alt. Ich bin aus Sri Lanka und aus der Schweiz. Und ich rede Englisch und Deutsch.
Ich kann Arabisch und Deutsch. Ich bin Elisa. Ich bin aus der Türkei, aus Kosovo. Kurdisch, Türkisch und natürlich Deutsch. Und ich komme aus Serbien und Schweiz. Ich rede Albanisch.
Ich komme aus der Libanon. Ich rede Portugiesisch.
Hallo. Hallo. Wir wohnen nicht mehr hier. Wir sind weggezogen. Ich bin Jörg Kabil und bin 12 Jahre alt. Ich bin seit 5 Jahren hier in der Schweiz. Und komme aus Eritrea, Aber eigentlich will ich nicht nur darüber reden, woher ich bin. Denn ich bin viel mehr als das. Ich möchte Sängerin werden. Ich liebe Balladen. Aber der Beruf Sängerin ist sehr schwierig und die meisten scheitern daran. Und das möchte ich nicht. Darum will ich lieber Ärztin werden.
Es ist am Anfang gar nicht so einfach, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ja? Man ist dann, oder ich war dann in diesem Quartier und will was von diesen Menschen, möchte, dass sie ihre Geschichten mit mir teilen. Wie geht man daran? Ja? Warum soll mir jemand einfach so seine Geschichte erzählen? Ich wollte diesen Menschen ihre Bühne geben. Ja? In diesem Audiowalk gibt es nicht eine Bühne im herkömmlichen Sinne wie im Theater, auf der alles passiert, sondern es gibt ganz viele kleine Bühnen im Quartier. Von Weitem winkt eine Frau und ruft und rennt auf die Gruppe zu. Es ist Bariham Sukni.
Ja, wirklich. Ich müsste
sie hält an
Ihnen zeigen.
Und sieht uns in die Augen.
Ich bin Bariham. Kommen Sie mit.
Ich komme aus Syrien. Seit 2012 bin ich in der Schweiz, wohne in Baselstadt mit meinem Mann und mit meinen drei Kindern. An der Universität in Aleppo, ich habe Wirtschaft und Sekretariat studiert und habe ich Unterricht für Jugendliche und Kinder gegeben. Ich habe viele Deutschkurse besucht und ich habe Zertifikat B2. Ich bin Lehrerin beim HSK und mache ich das freiwillig, nicht wegen Geld, aber das ist wegen Kontakt mit den Schweizer Leuten und meine Sprache schon verbessern. Und jetzt ich mache Kurs für Schreibkompetenz.
Ich möchte mein neues Leben hier aufbauen.
Aber leider, ich habe F-Bewilligung. Das heißt, man bleibt nur ein Jahr. Vorläufig aufgenommen Flüchtling. Seit 5 Jahren bin ich vorläufig aufgenommen. Vorläufiger Dauerzustand. Viele Schweizerinnen und meine Kollegen hat nicht gewusst, was bedeutet F-Bewilligung. Das ist ein Schweizer Gesetz. Aber viele Schweizer Leute kennen die Auswirkung nicht. Ich möchte Arbeit, ich möchte gute Job haben. Wer will mitarbeiten nur für ein Jahr? Damit kann ich nicht Arbeit finden. Ich warte, aufgenommen zu werden. Und die Zeit geht mir auf meinen Nerv. Und weil ich warte, ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Bis wann warte ich?
Ein Kind, Samira, rennt auf Bariham Sukni zu und gibt ihr einen Stein. Bariham nimmt den Stein und führt die Gruppe weiter.
Oh, Ilana, jetzt habe ich eine Störung drauf. Ja. Ich habe das Handy, ich habe es ihm gezeigt, weg da hin.
Ja. Muss man schnell eine Sekunde geben. Ja, ist gut.
Den vorläufig Aufgenommenen bleibt heute oft nichts anderes übrig als Beschäftigungsprogramme und der Gang aufs Sozialamt. Im Schnitt arbeitet nur ein Drittel. Mehr als die Hälfte der 30.000 Betroffenen leben seit über 6 Jahren in der Schweiz. Dieser vorläufige Dauerzustand widerspricht dem Schweizer Gesetz, das die Chancengleichheit für die Migrationsbevölkerung anstrebt und deren Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben vorschreibt.
Ja, das war irgendein Störfunk. Aber jetzt sind wir hier beim israelitischen Friedhof der Stadt Basel angekommen. Und die Dame am Tor, das ist Anna Rabin von der jüdischen Gemeinde. Und sie wird uns gleich ein bisschen etwas über Besonderheiten der jüdischen Kultur erzählen.
Ich fand es ganz toll, als ich gemerkt habe, dass es einen jüdischen Friedhof gibt in diesem Quartier, wo sehr viele Menschen leben, muslimischer Religionszugehörigkeit und wo die Hilfswerke christlich sind. Dachte ich, ist das jetzt klein Jerusalem an der Stadtgrenze in Basel? Ich fand es auch sehr toll, dass die jüdische Gemeinde zugelassen hat, dass diese Gruppe von Zuschauern von einer Muslima über den Friedhof geführt wird. Also zusammen von einer Muslima und von einer Jüdin geführt wird.
Shalom, Bochim Abaim, Leveitak Varot, Shilakehila, Hayodit, Basel. Shalom. Herzlich willkommen auf dem Friedhof der israelitischen Gemeinde Basel.
Bariham Sukni aus Syrien und Anna Rabin von der israelitischen Gemeinde Basel führen die Gruppe auf eine Anzahl Gräber zu. Und wir sehen, dass auf diesen Gräber Steine liegen.
Die Steine auf den Grabsteinen leiten sich aus einem Brauch ab. Als das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre durch die Wüste wanderte, wurden die Verstorbenen dort bestattet, wo man gerade war. Es gab noch keine fest angelegten Friedhöfe. Und wenn ein Wanderer per Zufall an solch einem Grab vorbeikam, hat er als Gruß an den Verstorbenen einen Stein hinterlassen.
Bevor die Gruppe weiterzieht, legt Bariham den Stein, den Samira ihr gegeben hat, auf ein Grab.
Man glaubt im Judentum an die körperliche Auferstehung der Toten. Wann die stattfindet, das heißt, wenn der Messias kommt, wie das genau aussehen wird, das weiß man nicht. Aber man geht davon aus, dass sich die Gräber öffnen werden und alle Verstorbenen aus den Gräbern herauskommen und nach Jerusalem gehen werden, um dort den dritten Tempel zu bauen. Da sehen Sie den Namen da hinten auf der Rückseite des Grabsteins. Das ist der Name eines Angehörigen, der im Konzentrationslager umgekommen ist. Sein Körper wurde im Krematorium verbrannt oder in einem Massengrab verscharrt. Im Judentum hat jeder Anrecht auf seine eigene Ruhestätte. Die, die kein eigenes Grab haben, werden auf Grabsteinen von Verwandten erwähnt. So geraten sie nicht in Vergessenheit.
Die Gruppe steht vor der Gedenktafel, die an die gefallenen Juden im Zweiten Weltkrieg erinnert. Hinter der Gedenktafel ist ein Zaun. Dieser Zaun ist die Landesgrenze.
Dem Andenken unserer Schwestern und Brüder, Opfer der Verfolgung und der Deportation während der Schreckensjahre 1933 bis 1945.
Ich denke, wir sind uns alle sehr einig, dass die Schweiz im Zweiten Weltkrieg die Grenzen nicht hätte schließen sollen, dass wir keine jüdischen Flüchtlinge hätten abweisen sollen. Und wir sehen ganz oft nicht, wo denn die Grenzen von Europa heute sind. Was passiert an Europas Außengrenzen? Wie hoch sind diese Mauern, die da gebaut werden? Ist das Mittelmeer ein weiteres Massengrab?
Da, das ist mein Mann.
Wir sehen, wie hinter dem Zaun Saka Hentai auftaucht. Das ist der Mann von Bariham Sukni.
Unsere Familie verteilt über viele Länder. In Syrien 10 Millionen Menschen geflohen.
Es lag mir viel daran, die Verbindung von historischen Gegebenheiten mit heute zu verknüpfen. Sowohl bei der Flucht von Herr Henny wie auch auf dem jüdischen Friedhof, der ganz klar aufzeigt, was ein Krieg auslösen kann. Und dort habe ich eben syrische Leute sprechen lassen, die erzählen, wie zersplittert ihre Familie ist, wo ihre Familie jetzt ist.
Mein Bruder in Schweden, meine Schwester in Libanon und andere Schwester in Ungarn. Meine Mutter in der Türkei und andere Brüder in Kroatien und mein Vater in Lörrach, hier.
Sachers 83-jähriger Vater ist ebenfalls aus Aleppo geflohen. Er lebt in Lörrach. Sacher hat aber ebenfalls einen F-Ausweis und kann seinen Vater deswegen nicht besuchen, ohne Gefahr zu laufen, an der Grenze ausgewiesen zu werden.
Manchmal gehe ich trotzdem, aber mein Herz. Ein Hund geht nach Lörrach und zurück, niemand stört. Die Leute sagen mir, du musst Regeln respektieren. Ich respektiere die Regeln, aber die Regel respektiert mir nicht.
Naja, also ich habe mal gelernt, in einer toleranten Gesellschaft hat niemand das Recht, nicht gestört zu werden. Also hören wir jetzt dem Störfunk zu.
Was passiert auf der berüchtigten Mittelmeerroute durch Libyen und Sizilien? Was passiert auf hoher See? Wer arbeitet da mit wem zusammen? Etwa tatsächlich Schlepper mit Hilfsorganisationen zusammen, wie von der europäischen Grenzschutzorganisation Frontex behauptet wird? Oder Schlepper mit Behörden? Und wenn ja, mit welchen Behörden?
Es gibt einen Moment, wo eine Frau hinter einer Mauer auftaucht, ja, wo man erst nur den Kopf sieht und man hört über Kopfhörer, wie sie schreit. Und sie steht halt einfach nur da und guckt. Die Entscheidung, dass die Menschen auftauchen und man sie einfach da sieht und dann über Kopfhörer ihre Stimmen hört, ist eine Art wie ein Verfremdungseffekt. Einfach eine gewisse Distanz, die geschaffen wird, die ich sehr spannend fand, weil die Geschichten eben sehr persönlich sind.
Dafim ist hier im Quartier zur Schule gegangen. Mit 25 hat sie sich für den Großen Rat aufstellen lassen, die Wahl dann um knapp 400 Stimmen verfehlt. Aber vor ein paar Wochen ist sie in den Bürgerrat gewählt worden.
An der Berliner Mauer hat es innerhalb von 50 Jahren 125 Todesopfer gegeben. Und sie ist von der freien Welt als das Symbol von Unmenschlichkeit kritisiert worden. An den Mauern, die Europa seit dem Kalten Krieg errichtet hat, gibt es so viele Tote, dass man sogar aufgehört hat, sie zu zählen. Geschätzt werden in den letzten zwei Jahrzehnten 35'000 Opfer. Die meisten davon sind im Mittelmeer vertrunken. Keine Seegrenze auf dieser Welt fordert mehr Menschenleben. Das Mittelmeer ist Geburtsstätte von Europa, aber mittlerweile ist es zum Schauplatz von seinem grössten Versagen geworden. Ein Massengrab.
Als wir den Friedhof verlassen wollen beim Ausgang, taucht eine Gruppe von 5 Kindern unterschiedlicher Herkunft auf. Sie tragen ein Gummiboot an uns vorbei.
Wo ist Bachgrabe?
Das Bachgrabe ist da vorne.
Ich will auf der Rutsche gehen. Ich habe die Klasse geschafft. Ich möchte eine Lebenskette machen. Ich springe um 3 Meter. Ja, so blieb die Buhe.
Hey, Adi. Das ist Adi. Sie ist hier im Quartier aufgewachsen. Sie hat ihre Fachmatura gemacht, wechselt jetzt in die Passerelle und wird in einem Jahr die eidgenössische Matura machen.
Dann gibt es die Geschichten der Zweitgeneration, der Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind und trotzdem von sich selbst als Ausländer sprechen.
Oh, und da oben auf dem Balkon, das ist Aysel.
Es ist etwas anderes, ob jemand seine Geschichte erzählt, der seit 4 Jahren oder die seit 4 Jahren hier ist, oder ob das jemand ist, der schon 26 Jahre hier ist und eigentlich schon längere Zeit hier lebt, als sie jemals in ihrem Heimatland gelebt hat.
Hey, ich war 8 Jahre alt, Kind. Wir haben Krieg. Wir haben jeden Abend mit der Bombe geschlafen und wir haben nicht gewusst, wir sind am Morgen wach oder nicht. Wir haben, mein Mann, er ist politisch verfolgt geworden. Gott sei Dank, wir sind in der Schweiz gekommen, 26 Jahre. Und ich freue mich, ich danke sage, das ist nicht passiert für uns.
Aysel war Muslima, Alevitin. Als sie in die Schweiz gekommen ist, ist sie zum Christentum konvertiert. Tschüss, Aysel.
Als wir um die Ecke biegen, ändert sich das Landschaftsbild plötzlich. Wir befinden uns in einer Art Chaletlandschaft. Diese Umgebung strahlt eine gewisse Ruhe aus. Etwas Harmloses.
Hier in diesem Haus wohnt Rosaria mit ihrem Mann und 2 Kindern.
Ich bin in Basel aufgewachsen. Meine Mutter ist Spanierin und mein Vater ist Italiener. Mein Mann ist Mexikaner. Eins von meinen Kindern ist in Mexiko geboren. Ich habe damals meiner Mama versprochen, dass wenn sie nicht mehr so zweg ist, dass ich dann wieder zurückkomme. Und jetzt wohnt sie vis-à-vis von mir.
Ja, es war mir wichtig, dass es eben sehr verschiedene Geschichten sind, die Migrationshintergrund haben. Eigentlich denke ich, dass wer hat dann keinen Migrationshintergrund? Das gibt es bestimmt auch, aber das sind nicht so viele Menschen. Also wer hat nicht irgendwie Großeltern, die deutscher oder französischer oder weiß nicht welcher Abstammung waren.
Hier wohnt die Mutter von Rosaria. Ich bin wegen meines Vaters in die Schweiz gekommen. Er war ein sehr guter, liebenswürdiger Vater, aber er gab mir nicht die Freiheit, die ich haben wollte. Ich wollte ausgehen wie eine 20-Jährige, war aber erst 18. Deswegen bin ich in die Schweiz gekommen, wegen der Freiheit. Damals war das ganz einfach. Wenn ein Arbeitgeber dich haben wollte, dann hat er dir eine Arbeitsbewilligung beschafft, egal wo du herkamst. Ich hatte in Spanien aber einen Freund. Er wollte mich heiraten, wenn er mit dem Militärdienst fertig war. Und er wollte nicht, dass ich in die Schweiz gehe. Ich hatte aber einen sturen Kopf und wollte trotzdem gehen. Einmal ging mein Freund mit mir spazieren. Und als wir nach Hause kamen, war meine Arbeitsbewilligung verschwunden. Er hatte sie gestohlen. Ich machte mir Sorgen. Ich rief meinen Bruder an, der damals schon in der Schweiz lebte und arbeitete. Und er besorgte mir eine neue Arbeitsbewilligung. So einfach war das. So kam ich her. Ich bekam eine B-Bewilligung und 5 Jahre später einen C-Ausweis. Das heißt, ich konnte bleiben. Und seither bin ich hier. Und es gefällt mir hier.
Ich habe für die Genossenschaft geschafft, die die Schalewohnungen verwaltet. Mir ist damals wichtig, dass hier Leute wohnen, die aus verschiedenen Ländern kommen. Weil es unsere Gesellschaft braucht. Eigentlich braucht es Gesellschaft. Weil unsere Gesellschaft ist es auch. Suche mal einen Schweizer ohne Migrationshintergrund. Wann begriffen wir denn endlich, dass wir eine einzige Gesellschaft sind und nicht wir und die anderen? Wir sind eine Gesellschaft, die aus Leuten besteht, die länger oder weniger lang schon da sind.
Das Panorama, das wir vielleicht an einem Bahnhof haben, ja, wo wir sehen, da gehen mehrere Menschen durch, verschiedene Nationalitäten, Hautfarben, das würde ich gerne auch in den Köpfen der Menschen haben. Dass unsere Gesellschaft aus dieser Vielfältigkeit besteht.
Leute mit Kopftuch haben gar keine Chance, in der Genossenschaft eine Wohnung zu finden. Man sagt, die sind nicht integrationsfähig und wegen dem tut man sie abweisen.
Jetzt sind wir hier angekommen beim Restaurant Michelbach. Gehen über die Straße. Die Spezialitäten des Hauses sind Rindslapperli in allen Variationen und Rösti. Der Wirt hier ist Veli Göngeli. Und dann bitte ich Sie, an die Scheibe zu treten und reinzuschauen. Wir sehen hier alte Bekannte wieder. Aisel ist da, Alin, Barian, Ardi, Berfin.
Herr Magnus, frage ich mich, worüber wir uns eigentlich definieren. Über das Land, wo meine Eltern herkommen, wo ich aber noch nie gesehen habe, wo ich auch nicht staatsangehörig bin, über unsere Religion, darüber, dass ich meine Lehre gebracht habe, darüber, dass ich jetzt arbeitslos bin, dadurch, dass ich noch nicht kenne von daheim ausziehen. Oder über die schönsten Momente, die ich erlebt habe, über die Art, wo ich am liebsten bin, über die Menschen, die mir wichtig sind, oder vielleicht sogar über die Zukunft, die ich gern hätte.
Wir stehen noch immer vor der großen Glaswand des Restaurants und gucken rein. Berfin Palla steht auf und kommt auf die Gruppe zu. Sie schaut uns an.
Ich bin von Gandhi. Ich bin von rumänischem Tech-House. Ich bin von Nein. Ich möchte mir keine Schönheitsoperationen machen. Ich bin vom Kicherauzeitop von meinem Vater. Ich bin von «Wenn Festtag glaubst, dann schaffst du es». Ich bin von der Weltreise. Ich bin von meinem Grossvater mit dem grössten Herz. Ich bin von «Ich möchte ein paar kritisch denkende Kinder in Zukunft entlassen». Ich bin von der handgemachten vergoldeten Ohrring aus Istanbul.
Ich bin von der Pizza meiner Schwester mit Fettkäse. Ich bin vom Gameboy Color. Ich bin von Kepchukulak, Suppenkellenohren. Ich bin von «Du bist gut, du kannst da bleiben». Ich bin von «Nur weil du schlecht zu mir bist, bin ich nicht schlecht zu dir». Ich bin von Manga. Ich bin von der Schweizer Alpen, die mit Sternen sieht. Ich bin von meiner Schwester, die auf mich aufpasst. Ich bin von morgen im Wald mit meiner Kollegin. Ich bin vom Geschenk und von meinen Eltern. Ich bin vom Fußballtrikot. Ich bin von meinem Herzen und von meinem Denken. Ich bin von Tun.
Hier drüben gehen wir gleich in die Kaiserbergstraße.
Es gibt es eben auch nicht so oft, dass diese Menschen wirklich eine Stimme haben. Ja? Wie viele Theaterstücke gibt es mit Schauspielern, die jetzt irgendwie nicht weiß sind oder die eine Akzentfärbung haben? Wir sehen, gerade im Theater ist es eine sehr hermetische Kunstform. die eigentlich unsere Gesellschaft reflektiert. Aber wen reflektieren wir da? Wem machen wir da einen Gefallen? Wem arbeiten wir damit in die Tasche? Ich glaube, wir sind uns oft gar nicht bewusst, dass wir gewisse Vorurteile damit richtiggehend zementieren oder einfach noch unterstützen, obwohl das sicher nicht die Absicht ist.
Und im Haus Nummer 45 wohnt Seifi.
Meine Eltern sind von der Türkei in die Schweiz gezogen, um sich eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Sie sind aber schlussendlich komplett damit überfordert gewesen, weil sie gemerkt haben, dass es nicht einfach ist, sich hier eine Existenz aufzubauen. Wie viele, die den Spruch nicht beherrschen, sind sie sehr verunsichert gewesen und haben eigentlich nur ihre Kinder beschützen. Und das haben sie gemacht, indem sie sich an Traditionen, Religionen oder Brüche von ihrem Heimatland geklammert haben. Bei uns ist es sogar so weit gekommen, dass meine älteste Schwester sich von daheim losgerissen hat und wir 8 Jahre lang keinen Kontakt mehr mit ihr hatten. Ich war lange eigentlich der schlechteste Schüler in meiner Klasse. Im kreativen Bereich dafür bin ich super gut gewesen, aber das hat meine Eltern nicht wirklich interessiert. Ich bin zum Teil sogar im Badezimmer eingesperrt worden, damit ich meine Hausaufgaben mache. Aber ich einfach nicht gewusst, wie ich sie machen soll. Und im Badezimmer habe ich es erst recht nicht gewusst. Einmal bin ich auch im Keller eingesperrt worden. Ich kann es meinen Eltern nicht übel nehmen. Ich weiß, dass sie mich lieben.
Geboren, 21, und ich merke ganz genau, dass mein Vater will, dass er eine Kosovo-Albaner heirat. Mit 16 habe ich im Internet mal einen kennengelernt, meine erste große Liebe und auch meine erste Beziehung. Der ist dann von Kiel nach Basel gekommen mit seiner Mama und meine Mama, die hat mich gedeckt. Sie hat immer irgendwelche Ausreden parat gehabt, weil mein Vater gefragt hat, hey, wo gehst du an? Und ich sage, oh, die geht lernen, kein Problem, ist nichts. Meine Mama sagt immer, hey, du Adi, ich will, dass du einfach glücklich bist, das ist mir das Wichtigste. Aber ich merke für mich, dass sie auch will, dass ich einen Kosovo-Albaner heirate. Ich frage mich auch, wie gesagt, mein Vater überhaupt will, dass ich heirate will. Einmal im Kosovo, wo ein Co. mit seinem Sohn hat irgendetwas müssen montieren für den Vorhang. Dann haben sie einen Kaffee getrunken und dann hat er gefunden, ja, du, deine Tochter für meinen Sohn und mein Vater geht es eigentlich noch verreisen aus meinem Haus. Mein Mädchen heiratet doch nicht. Dann frage ich mich auch, einfach, wo bin ich eigentlich?
Gehen wir ein kleines Stück weiter, kommen gleich zu einem kleinen Zaun und da bitte ich Sie, so etwas wie einen kleinen Halbkreis zu machen, damit alle die Chance haben, das zu sehen.
Ich bin von einem Masterabschluss in was auch immer. Ich bin von I am not afraid of the storm that comes my way. Ich bin von du Grusigi. Ich bin von Steif. Ich bin von Mama und ihrer Stärke. Ich bin von der WC-Rolle mit 21 Zehnernoten. Ich bin von Salsa. Ich bin von meiner männlichen Barbie-Puppe Alice, der total kaputt, aber zusammengeflickt war. Ich bin von Madrid auf der Terrasse im 7. Stock. Ich bin von
Batman.
Ich bin von Mamas Lack nur mit Feta-Käse und Spinat. Ich bin von gegen Rassismus und Antisemitismus. Ich bin von du bist schön, so wie du bist.
Die Menschen fühlen sich vor allem erkannt, wenn man nach 2 Wochen noch weiß, was sie einem erzählt haben und sie darum bittet, diese Geschichte noch einmal zu erzählen. Ja, sie wurden Teil einer Kreation. Sie wurden Teil einer größeren Geschichte, die aus lauter kleinen Geschichten besteht. Beim Weitergehen sehen wir, wie Barihan Sukni auf dem Rand eines Brunnens sitzt. Sie denkt nach.
Ich bin von F auf 2. Ich bin von Bewilligung nur ein Jahr. Nein, ich möchte normal leben wie andere Leute auch. Ich bin nicht nur schlafen und essen und trinken und Platz nehmen. Ich bin kein Hund. Entschuldigung, ich bin Mensch. Ich bin so integriert. An Weihnachten habe ich Adventskranz gemacht. Ich teile meine Erfahrung mit den Menschen hier. Trotzdem bin ich von F-Ausweis, damit man uns zurückschicken kann, wenn der Krieg zu Ende ist. Wohin denn zurück?
Als wir näher kommen, steht sie auf und geht auf das Schaufenster eines ganz kuriosen Geschenkladens zu, der da ist. Ausgestellt sind Frösche aus Glas und andere Porzellantiere.
So einen Frosch hatte ich auch mal, hat mir mein Cousin geschenkt.
Der Flughafen liegt ja ganz in der Nähe. Also diese Flugzeuge, die fliegen sowieso durch. Die sind unkontrollierbar, ja? Man hört die dort ständig. Und wie wir da vor Ort Aufnahmen gemacht haben, habe ich gemerkt, dass diese Flugzeuge, dieser Ton, gerade wenn die Wahrnehmung verschärft ist, ist dieser Ton ganz stark. Es ist ein bedrohlicher Ton. Und wir haben hier mit Kriegsgeschichten zu tun, ja? Mit Fluchtgeschichten, mit Menschen, die Flugzeuge erlebt haben, ja, wenn sie tief fliegen, dann haben die eine andere Assoziation dazu, als ich habe, die in der Schweiz geboren ist.
Hallo, hören Sie mich? Ich bin Kendall, ich bin 49 Jahre alt. Ich habe in meiner Heimat Sozialanthropologie studiert und hier muss ich putzen gehen.
Mona Petri hört mit der aufmerksam lauschenden Iris in den nächsten Briefkastenschlitz hinein.
Ich bin seit mehr als 20 Jahren in der Schweiz, als ich hier gekommen habe, und habe ich mehrere Chancen zum besseren Leben hier und so. Heutige Zeit ist es immer, könnte ich mehr Stelle finden, weil alle Branchen fast so ist. Die Leute werden immer mehr eingeklemmt, weil es ist zu viel Arbeitslosigkeit und zu viele Einwanderung und so. Ich habe immer dieses Bild. Als ich hier gekommen war, die Glas halb voll. Jetzt ist es voll. Wenn noch mehr kommen, überschwimmt es. Dann es spült mich heraus. Mich und meine Familie natürlich auch dazu.
Das ist wie die Geschichte vom Kuchen, die Ines erzählt.
12 eingeladene Kinder. Ein Kuchen, 12 Stück. Es kommt das erste Kind, schnappt sich 8 Stück von dem Kuchen und isst die. Dann kommen das zweite und das dritte Kind, die schnappen sich 3 Stück und essen die. Und dann bleibt ein Stück für die restlichen 9 Kinder. Und die fangen an, sich um das Stück zu prügeln.
Das heisst, die 9 übrig gebliebenen Kinder, die prügeln sich um das eine Stück Kuchen, während das erste Kind, was 8 Stück Kuchen mitgenommen hat, einfach von der Bildfläche verschwindet und nicht mehr angegriffen wird. Teil vom Verteilungskampf sind dann nur noch die 9 zu kurz gekommen. Wir haben heute lauter freundliche Autofahrer. Innen. Weinlaub, überwachsenen Balkon da oben im zweiten Stock, den habe ich besonders gern, weil die Leute sich für was Besonderes engagieren. Ich meine nicht die Solarpanels, sondern ganz am rechten Rand erkennt man unter dem Laub, wenn man gut schaut, eine kleine Holzkiste mit einer Fledermaus drauf. Die Leute hier führen ein Fledermaushotel. Kennen Sie den? Die kleine Maus kommt nach Hause und sagt: Mama, Papa, ich möchte euch gerne meinen neuen Freund vorstellen. Komm raus! Aber Kindchen, der Typ ist ja eine Fledermaus. Oh, echt? Mir hat er gesagt, er sei Pilot.
Meine Eltern haben jahrelang auf der Flucht gelebt in der Türkei. Aus politischen Gründen sind sie dann schlussendlich, als sie schwanger geworden ist, in die Schweiz gezogen. Und ich und mein Bruder sind dann hier auf die Welt gekommen. Bei uns daheim ist es immer um Politik gegangen. Wir haben immer über Demokratie, Menschen- und Grundrechte geredet. Das sind für uns sehr grosse Anliegen, weil wir Kurden eben staatenlos sind. Meine Mutter hat mir immer gesagt, du musst alles als Ausländerin dreimal so gut machen, damit du überhaupt ernst genommen wirst.
Hier unten ist nochmal ein Briefkasten, der eine Mitteilung hat.
Ich kann meine Lehre abmachen, weil ich sonst gekündigt worden wäre.
Seitdem finde ich nur scheiß Jobs. Ich lasse mich doch nicht ausnutzen. Es ist mir zu blöd, ich nehme Abstand davon. Würdest du dich denn so verarschen lassen? Also ich nicht. Ich bleibe lieber arbeitslos.
Hey, was ist los jetzt denn so hängen? Das ist doch die totale Abverhaltung.
Das klingt ja jetzt so, als wäre das eine Wahl, wenn man sich in eine Opferrolle begibt. Das ist keine Wahl. Sich in eine Opferrolle begeben heisst, dass man aufgehört hat, an Gerechtigkeit zu glauben. Und gerade Kinder und Jugendliche haben ja eigentlich einen ganz starken Gerechtigkeitssinn. Und wenn die aufhören, an Gerechtigkeit zu glauben und sich in eine Opferrolle begeben, dann ist das gefährlich für die ganze Gesellschaft. Dass man die Gesellschaft uns die ganze Zeit vormacht, oder? Und das ist die Essenz vom Neoliberalismus, ist, dass alles möglich ist, wenn du nur willst. Und das tut so, dass egal ist, was deine Rahmenbedingungen sind, es ist alles möglich, wenn du nur willst. Es ist deine Verantwortung. Und das stimmt nicht. Rahmenbedingungen sind eben relevant. Es ist relevant, ob du einen Status hast. Es ist relevant, was deine Eltern für eine Bildung haben. Es ist relevant, ob du Geld hast oder nicht. Es ist relevant, ob du in einer Sozialwohnung wohnst oder nicht. Und wir wollen nicht wahrhaben, dass Rahmenbedingungen, in die man vielleicht hineingeboren wird oder in die man geraten kann, so viel ausmachen, dass wir uns nicht daraus befreien können. Das ist etwas, das wollen wir nicht hören. Jeder von uns kann es selber schaffen. Und darum haben wir ein Problem mit sogenannten Opferrollen. Aber eigentlich können wir auch sagen, im Prinzip ist es das auch ein revolutionärer Akt, sagen, ja gut, oder? Wenn die Chancen so verteilt sind, was soll ich mir da überhaupt noch anstrengen?
Zu diesem Balkon, auf dem diese hübsche Fahne weht, gehört eine WG von drei jungen Männern, die schon seit 7 Jahren hier zusammenleben. Sie studieren Geschichte, Geografie und Psychologie.
Auf der Fahne steht, Geldadel ist Gift für die Demokratie. Der Balkon sieht ein bisschen chaotisch aus. Er ist hübsch geschmückt mit farbigen Lichtern und gleichzeitig ist es recht viel Chaos.
Wer verdient denn eigentlich an dem Stacheldraht um Europa? Hersteller sind NATO-Draht und Rüstungskonzern. Grenzindustrie ist ein Milliardengeschäft. Privatwirtschaft hat letztes Jahr über 4 Milliarden Dollar mit dem Schutz der EU-Grenze verdient. Ist das wirklich Schutz der Grenze oder ist das Massenmord?
Auf der Wiese vor dem Haus, unter dem Balkon, sitzen unsere Mitspieler. Barihan Sukni, Saka, die kleine Chiara aus Ruanda mit ihrer Mutter und die anderen. Sie sitzen konzentriert da. Meditieren.
Die Lieferungen vom Kriegsmaterial nach Saudi-Arabien sind im Vergleich zum Vorjahresquartal von 0 auf knapp 2 Millionen Franken angestiegen.
Und plötzlich kippt eine nach der anderen um.
Statistisch gesehen ist es in der Schweiz so, dass du zwei Sachen erben kannst. Nicht Richtung, wie alle denken, sondern Armut und wenig Bildung.
Warum retten wir Banken? Ich würde mit meinen Steuergeldern lieber Menschen retten.
Ja, heute haben wir doch so viele gescheite Leute. Also, ja, wo, und ich gehöre ja jedem sein Haus und zwei. Auch die Banken, das Verbrechen, das die gemacht haben, dass sie so viele Leute da reingenommen haben, die in ihrer Heimat ihre Steuern nicht gezahlt haben. Wir haben eine Schuld auf uns geladen. Das ist ganz verrückt.
Warum unterstellt bei uns in der Schweiz das Asylheim der Privatwirtschaft und nicht einer NGO? Das ist doch absurd! Je weniger du investierst, desto höher der Gewinn. Je weniger Personal du einstellst, desto mehr verdienst. Das sind doch Menschen, die hier ankommen und keine zahlen.
Ihr sollt das Maul aufmachen, wehret euch. Lasst euch das nicht gefallen. Auch mit der Gleichberechtigung jetzt in der Schweiz zahlen euch immer noch nicht den gleichen Lohn wie wir haben. Ich bin nicht Revolution und so, aber das, was ungerecht ist, das vertrage ich verdammt nicht. Das vertrage ich nicht.
Wir sind nun in eine Parkanlage gekommen und gehen auf das Jugendzentrum Bachgraben zu. Dort am Fenster wartet die 21-jährige Adi Schala auf uns. Sie hat einen Brief an sich selbst in 10 Jahren geschrieben. Sie übergibt ihn Mona Petri, damit sie ihn in 10 Jahren abschickt.
Adi hat hier im Jugi ein 1-jähriges Praktikum absolviert.
Hey, der Brief in 10 Jahren an mich schicken, an genau die Adresse, wo da draufsteht.
Alles klar, mache ich.
Danke.
Ciao.
Liebe Zukunftsadi,
Ich hoffe, dir geht's gut und dass du noch genauso cool bist wie vor 10 Jahren, als du diesen Brief geschrieben hast. Bitte sag mir, dass du inzwischen ein bisschen was erreicht hast. Ich hoffe, du versuchst nach wie vor Mama glücklich zu machen. Hoffentlich bist du inzwischen nicht mehr so verklemmt und hast was Männliches an Land gezogen. Ich denke es heute und hoffe, du denkst jetzt noch daran. Niemand wird dich glücklich machen oder dir die Welt zeigen. Das musst du schon selber tun. Hast du mittlerweile auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet? Falls nicht, beweg dich, du fauler Hund. Lach und tschüss, Adi vor 10 Jahren.
Wir kommen nun auf das Areal des Ruby-Spielplatzes. Die Kinder rennen herum. Ganz hinten auf einem Piratenschiff mit einer Gitarre sitzt Yorka Biel aus Eritrea, die nicht mehr darüber reden will, woher sie kommt, sondern wer sie ist. Unsere Mitspieler und Mitspielerinnen waren Barihan Sukni aus Syrien, Werfim Palla, Kurdin in der Schweiz geboren, Saka Hentai aus Syrien, Ardiana Schala aus dem Kosovo in der Schweiz geboren, Denis Koruk aus der Türkei und aus der Schweiz, Aline Bungart aus Ruanda, Aysel Aktogan, Kurdin, sie ist seit 26 Jahren hier, Anna Rabin aus Deutschland, sie lebt in der Schweiz, Ali Yilmaz, Kurde, in der Schweiz geboren, Mona Petri aus der Schweiz und die Kinder Yorka Belbeyne, Eritrea, sie ist seit 5 Jahren hier, Samira Turan aus der Türkei und aus der Schweiz, Rasha Awada aus dem Libanon und aus der Schweiz, Emanuela Agostinho aus Brasilien und aus der Schweiz, Chiara Bungart aus Ruanda und aus der Schweiz, Ceren Kokmaz aus der Türkei und aus der Schweiz und Meirem aus Albanien und aus der Schweiz. Weiter hörten wir Rosaria Ruiz aus Spanien, Italien und der Schweiz, Lucia Puente aus Spanien und der Schweiz, Georg Henny aus Deutschland und aus der Schweiz, Ines Mateos aus Spanien und aus der Schweiz und Haidar Arslan aus Kurdistan und der Schweiz.
Widerhall an der Grenze. Sie hörten ein Feature von und mit Isabel Stoffel, Produktion Christoph Keller, technische Realisation Lukas Fritz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.